Soundtrack.
Wow.
Auf Radio Frei.
Absoluter Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundtrack. Ich heiße Jan, ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und mittlerweile hat hier der Dezember angefangen. Das heißt, der Konsum schreit es uns entgegen, der Einzelhandel ebenso wie die großen und die Fachmärkte brüllen es regelrecht heraus. Es ist Weihnachten, besorg endlich Geschenke. Abgesehen davon geraten wir natürlich immer mehr in eine aus Zuckerguss bestehende wärmende Weihnachtsgefühlzeit oder so, wie auch immer. Weihnachten ist in 4 Wochen und wir fangen langsam an durchzudrehen und es wird höchste Zeit, jetzt mal gefälligst besinnlich zu werden. Und für viele Menschen ist die Besinnlichkeit dargestellt oder zeigt sich in dem Genuss, in dem Konsum von diversen Filmen. Es gibt so ganz typische Weihnachtsfilme für ganz typische Menschen und für jeden oder für jede Familie, sagen wir mal so, gibt es andere Weihnachtsfilme, andere Traditionen. Der eine guckt gerne 3 Haselnüsse für Aschenputtel alle 532 Mal, die das jetzt in den nächsten Wochen ausgestrahlt werden wird. Der nächste ist großer Stirb-Langsam-Fan und sagt, das ist der einzig wahre Weihnachtsfilm, in dem sozusagen die Werte und die Bedeutung von Weihnachten am ehesten transportiert wird. Und für viele andere, vor allem Menschen meiner Generation und auch ein bisschen jüngere, sind es zum Beispiel die Herr der Ringe und die Harry Potter Filme. Und ich erwähne das deswegen zusammen, weil das für mich zu dieser ganzen Weihnachtskiste auch einfach zusammengehört. Ab heute soll es um Harry Potter gehen. Insgesamt 8 Filme gibt es bisher, auf denen Harry Potter draufstehen, und es gibt noch 3 Filme, auf denen was anderes draufsteht, die aber irgendwie auch noch mit dazugehören, die hier aber bei mir auf jeden Fall keine Rolle spielen. Hier geht es um die Kernverfilmungen der 7 Romane von Joanne K. Rowling, auch eine nicht ganz unstreitbare Person mittlerweile. Darüber kann man ganz viel lesen und sich dann entsprechend selbst eine Meinung dazu bilden. Ich will das hier in dieser Sendung, in der es ja um Soundtracks geht, nicht weiter thematisieren, aber durchaus ein bisschen was über die Filme erzählen und auch über die Bücher und das, was Harry Potter für eine ganze Generation von jungen Lesenden bedeutet, die danach, nachdem sie die Bücher 100-fach verschlungen haben, ins Kino gerannt sind, um diese Filme zu gucken. Wir haben also genau 8 Filme vor uns und demnach geht das total gut auf, in jeder Ausgabe jetzt immer 2, und so sind wir in dieser ja zu Beginn noch sehr märchenhaften Zaubererwelt, die aber auch immer so ein bisschen Weihnachtsvibes hat, die dann zunehmend düsterer wird und sich mit erwachseneren Themen beschäftigt, aber dazu kommen wir später dann noch ein bisschen ausführlicher dazu. In dieser heutigen Sendung geht es natürlich um den Anfang, um die ersten beiden Harry Potter Filme, in deren Soundtracks wir reinhören und wie gesagt, in deren Welt wir so ein ganz kleines bisschen eintauchen wollen. 2001 ging es mit diesen Filmen los. Da erschien der erste Harry Potter Film, Harry Potter und der Stein der Weisen, oder Harry Potter and the Sorcerer's Stone, oder wie er dann eigentlich die Romanvorlage hieß, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Wie gesagt, geschrieben von Joanne K. Rowling. Diese Bücher sind wenige Jahre zuvor sehr, sehr erfolgreich hier auf den europäischen Büchermarkt eingeschlagen, haben sich dann weltweit sehr schnell verkauft und man hat festgestellt, diese Bücher schaffen es, die Kinder zum Lesen zu bringen. Selbst die größten Lesemuffel verkriechen sich plötzlich in wirklich armdicken Romanen und tauchen ein in eine fantastische Welt, die sehr britisch ist, aber auch sehr fantastisch, aber auch sehr düster von Anfang an und eine sehr interessante Mischung. Und obwohl es hier vor allem in den ersten Büchern vor allem um Kinder geht und auch um Kinderthemen, gibt es auch viele erwachsene Fans dieser Reihe, und ich würde mich da durchaus dazu zählen. Als Harry Potter dann so durchstartete, war ich eigentlich fast schon erwachsen und ein bisschen zu alt, aber ich habe es trotzdem gern gelesen, zumindest den Anfang. Worum geht's? In Harry Potter and the Philosopher's Stone oder der Stein der Weisen geht es darum, dass der junge Harry Potter, ein Vollweise, bei seinem Onkel und seiner Tante und seinem Cousin lebt, den Dursleys, und die sind ganz furchtbar und das Leben dort ist ganz schrecklich und Harry ist absolut nicht erwünscht. Er wird schlimmer behandelt als der Hund, darf lediglich in einem schrankartigen Raum unter der Treppe vor sich hin vegetieren, ist sozusagen der Hausdiener, muss also die ganze Zeit irgendwelche schrecklichen Arbeiten vollführen und wird, wie gesagt, ganz schlimm behandelt. Und jetzt ist er in ein Alter, in dem er auf eine weiterführende Schule geht. Das ist bei uns sozusagen nach der Grundschule, geht es dann da irgendwie auch in England weiter. Das heißt nur alles ein bisschen anders. Und was Harry nicht weiß, ist, dass er der Sohn von sehr mächtigen Zauberern ist. Sein Vater war ein großer Zauberer und seine Mutter eine große Hexe. Und die sind an dem Abend in der Nacht seiner Geburt einem schrecklichen bösen Zauberer zum Opfer gefallen, der die beiden getötet hat in einem Kampf. Und dann wollte dieser böse Zauberer eigentlich auch das Baby töten, weil er eben so furchtbar böse ist. Aber aus irgendeinem Grund hat der Zauberspruch nicht funktioniert und hat sich gegen den bösen Magier gewendet, wodurch das Baby nicht nur den bösen Zauberer besiegt hat, unbewusst, sondern auch überlebt hat und seitdem eine Berühmtheit ist, ein Symbol der Hoffnung im Kampf zwischen Gut und Böse. Und das ist zufälligerweise Harry, aber er selbst weiß davon nichts. Der Film setzt also an dem Punkt ein, an dem er eigentlich Post kriegen müsste von einer ganz besonderen Schule für magisch begabte Wesen, nämlich Hogwarts. Und seine Pflegeeltern wollen das aber nicht. Die wollen nichts mit diesem ganzen Zaubererkram zu tun haben und versuchen also zu verhindern, dass er davon erfährt. Aber natürlich erfährt er es irgendwann doch, denn er kriegt ungefähr 20 Millionen Briefe, in denen er eingeladen wird, dieser Schule endlich beizutreten. Und dann irgendwann kapituliert seine Familie, seine Gastfamilie, seine Pflegefamilie und lässt ihn ziehen. Und dann betritt Harry erstmals eine neue Welt, die parallel zu unseren entsteht, nämlich die Welt der Zauberer und Hexen. Und da gibt es an jedem öffentlichen Ort in England, zum Beispiel in London, gibt es dann eben auch geheime, nicht öffentliche Orte, die nur Zauberer und Hexen sehen und betreten können. Zum Beispiel die Winkelgasse, in der es lauter verrückte Läden gibt, in denen man Besen, Zaubertränke und weiß ich nicht, was noch alles kaufen kann. Natürlich nur Dinge, für die Zauberer auch Verwendung haben. Und es gibt ein besonderes Gleis in King's Cross, nämlich das Gleis 935, das man nur betreten kann, wenn man ein Magier ist, und mit einem speziellen magischen Zug, dem Hogwarts Express, fährt man dann in das irgendwo in den, ja, in der etwas entlegeneren Gegend von England oder Großbritannien, dann das Zaubererschloss Hogwarts, in dem es die große Schule gibt. Auch die sieht man als normaler Mensch, sogenannter Muggel, nicht. Und ja, in diesem ersten Jahr, in diesem ersten Schuljahr, in dieser neuen Schule lernt Harry lauter verrückte Sachen kennen, aber eben auch ein paar gruselige Dinge. Denn natürlich versucht der böse Zauberer, der übrigens Voldemort heißt, aber von niemandem so genannt wird, weil alle Angst vor ihm haben, versucht natürlich auch wieder irgendwie aufzuerstehen und hat da so ein paar Tricks aus dieser halbtoten Geisterwelt irgendwie in die echte oder eben zumindest in die Zaubererwelt einzutreten. Soweit die grobe Zusammenfassung, ohne jetzt auf einzelne Handlungsstränge zu detailliert eingehen zu wollen, denn erstens, ganz ehrlich, die meisten, die das gerade hören, haben das wahrscheinlich entweder schon gelesen oder die Filme gesehen, kennen also die Geschichte, und die, die es noch nicht kennen, denen will ich ja nun auch nicht alles verraten. Ja, das Besondere ist an diesem Film, dass eben so viele Menschen dieses Buch in- und auswendig kennen, und die große Frage war nun, ob es überhaupt möglich ist, das adäquat zu verfilmen. Nach Meinung vieler Fans nach wie vor ist die Antwort nein. Aber worauf sich, glaube ich, alle wirklichen Buchfans, Potterheads einigen können, ist, dass zumindest die ersten beiden Filme wirklich, wirklich, wirklich eine sehr gute Figur dabei machen, sehr nah an den Büchern dran zu sein. Chris Columbus heißt der Regisseur, der diesen Film gemacht hat. Der ist vor allem bekannt gewesen vorher, die Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York Filme zu inszenieren mit Macaulay Culkin. Besonders zu erwähnen seien auch noch die Schauspielriege. Hier ist wirklich die Creme de la Creme der britischen Schauspielzunft vertreten. Richard Harris ist hier als Albus Dumbledore. Maggie Smith ist mit dabei als jähzornige Hauslehrerin. Robbie Coltrane als Halbriese Hagrid, sehr, sehr sympathische Figur, und noch viele, viele andere, die man vielleicht nur so kurz sieht, sowas wie Warwick Davis, der ist auch in einer recht kleinen Rolle, aber immerhin auch prominent zu sehen in diesem Film. Übrigens sind nahezu alle der Hauptdarsteller, der erwachsenen Darsteller mittlerweile verstorben. Warwick Davis lebt natürlich noch, aber Maggie Smith, Richard Harris und auch Robbie Coltrane sind mittlerweile verstorben, ebenso wie Alan Rickman, der hier auch mit dabei ist, das nur mal so am Rande. Und natürlich besonders erwähnenswert sind die jungen Schauspieler, die hier extra in einem unfassbar aufwendigen Prozess gecastet wurden, nämlich Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, alles drei als Kinderdarsteller begonnen und mittlerweile wirklich gestandene und auch sehr gute, teilweise überragend gute schauspielende Menschen, die man in Filmen und auch auf den Theaterbühnen mittlerweile sieht. Die Musik ist von John Williams und sie ist einfach nur märchenhaft. Das heißt, er hat sich ganz große Gedanken gemacht, wie er es schaffen kann, dieses faszinierende, magische und auch gleichzeitig so ein bisschen düstere und auch bedrohliche mit reinzupacken. Und das hat er in einer sehr schönen, zunächst einfach klingenden, aber doch sehr komplex komponierten Melodie geschafft, die das Thema des Harry Potter, der Harry Potter Filme bildet, die in allen Filmen auch entsprechend zu hören ist. Und auf der anderen Seite wählt er ein besonderes Instrument, was er auch schon lustigerweise für die Kevin-Filme verwendet hat, nämlich das Celeste, eine Art Glockenspiel, das einen ganz einzigartigen Klang einfach hervorruft, den man auch nicht künstlich großartig produzieren kann. Das ist also auch ein sehr kompliziert zu erlernendes Spiel. Es gibt nicht viele Menschen, die dieses Spiel meistern. Einer von diesen Leuten hat hier für das London Symphony Orchestra mitgespielt, welches natürlich für die Aufnahme des Soundtracks zu Harry Potter verantwortlich ist. Wir haben alle schon längst die Melodie im Kopf und warten nur sehnsüchtig drauf, dass ich endlich aufhöre zu reden. Deswegen tue ich das jetzt und wir hören jetzt rein in den Soundtrack zum ersten Harry Potter Film aus dem Jahr 2001. Harry Potter und der Stein der Weisen, komponiert von John Williams.
Thank you. Thank you. Thank you. Wo kommt denn die Musik her? Da muss wohl jemand in der 2 sein.
Soundtrack. Auf Radio Frei.
Oh,
willkommen zurück zu Soundtrack. Wir sind in weihnachtlichen Gefilden inzwischen angekommen und hören deswegen heute und in den nächsten Ausgaben Filmmusik aus den Harry Potter Filmen, haben in der ersten Hälfte der heutigen Sendung natürlich dementsprechend in den Soundtrack zum ersten Harry Potter Film aus dem Jahr 2001 reingehört. Harry Potter und der Stein der Weisen, komponiert von John Williams. Wir alle haben es erkannt und pfeifen und summen die Melodie jetzt garantiert die nächsten Wochen vor uns hin. Nicht zuletzt deswegen, weil ihr diese Sendung hört und wir natürlich damit fröhlich weitermachen. In der zweiten Hälfte geht es jetzt entsprechend weiter mit Harry Potter und die Kammer des Schreckens oder Harry Potter and the Chamber of Secrets. Konsequent weiter gedacht und produziert und veröffentlicht genau ein Jahr später, 2002, um Weihnachten rum, kam dieser Film in die Kinos. Und das war eine Ansage, denn im Jahr zuvor, im Jahr 2001, startete Harry Potter nur wenige Wochen vor dem ersten Herr der Ringe-Film von Peter Jackson. Und jetzt in diesem Jahr, im zweiten, war das fast genau das gleiche Szenario, nur dass gleichzeitig auch noch der nächste Star Wars Film lief. Was für ein unfassbares Jahr. Wir hatten Star Wars, Harry Potter und Herr der Ringe im selben Jahr, nur wenige Wochen oder Monate auseinander. Es war unfassbar und es ist möglich gewesen, dass diese drei Giganten des Blockbuster-Kinos tatsächlich im selben Jahr auch funktioniert haben. Bei keinem dieser Filme konnte man sagen, der hat nicht funktioniert an den Kassen oder es sind weniger Leute reingegangen oder so. Und ich bin einer von denen, der sich alle drei Filme im Kino angeguckt hat und ich glaube, ich war auf jeden Fall nicht der Einzige. Es gab von Warner Brothers nämlich die Idee, dass man tatsächlich in jedem Jahr einen neuen Harry Potter Film präsentiert, ebenso wie die Figuren ja im Buch auch jedes Jahr ein neues Schuljahr erleben und dementsprechend ein Jahr älter werden. Sollte das passieren, das heißt, noch während der erste Film in der Postproduktion war, wurde der zweite schon gedreht. Noch bevor der zweite Film fertig war, lief der erste in den Kinos, noch bevor man wissen konnte, ob das alles überhaupt funktioniert oder nicht ein riesengroßer Flop war, musste der zweite Film fertiggestellt werden. Und das war ein gewisses Risiko, aber es stellte sich heraus, Harry Potter war ein unfassbarer Erfolg und es musste sich überhaupt keine Sorge gemacht werden, dass irgendwelches Interesse schwinden könnte an einem eventuellen zweiten Film. Und so kam es, dass mit nahezu demselben Cast, mit derselben Besetzung, mit dem gleichen Drehbuchautorenteam und dem gleichen Regisseur nur ein Jahr später dieser zweite Film kam und der hat auf dem Plakat schon eine etwas düsterere Stimmung angeschlagen und war insgesamt auch ganz schön düster. Es gab da so ein paar etwas gruseligere Momente. Erzählt wird mal wieder die Geschichte von Harry Potter, wie er sozusagen mit dem Hogwarts-Express eigentlich nach Hogwarts fahren will, aber es gibt Schwierigkeiten, denn ihm erscheint ein kleiner Elf namens Dobby, der irgendwie sagt, oh, Hogwarts ist ein sehr gefährlicher Ort für dich, Harry Potter, du darfst da nicht hin, und möchte ihn schützen und will verhindern durch lauter bösartige Tricks, dass Harry Potter da hinkommt. Zum Beispiel will er mit Ron durch die Barriere auf das Gleis 9¾, aber irgendwas funktioniert da nicht und die Mauer ist massiv und sie kommen nicht durch und sie müssen das Auto, das fliegende Auto von Rons Vater klauen, um damit dann auf eigene Faust nach Hogwarts zu fliegen, was natürlich zu einigen Problemchen führt. Und dort vor Ort in Hogwarts stellen sie fest, dass da irgendwas gar nicht so Nettes passiert. Irgendwie gibt es irgendeine Macht, irgendein Wesen, das durch die Gegend kreucht und fleucht und lauter versteinerte SchülerInnen hinter sich lässt. Immer mehr fallen diesen merkwürdigen Wesen zum Opfer. Gleichzeitig findet Harry Potter ein Tagebuch eines gewissen Tom Riddle und Voldemort, dessen Name nicht genannt werden darf, mischt da auch noch irgendwie mit und eine Riesenspinne ist gleichzeitig zu sehen und weil das ja nicht reicht, um die ganzen Arachnophobiker zu verstören, gibt es auch noch eine Riesenschlange. Damit wäre eigentlich so ziemlich alles abgehakt, was man im Kino nicht sehen will. Nichtsdestotrotz hat dieser Film total gut funktioniert. Er ist noch ein bisschen länger als der erste Teil gewesen, fühlt sich auch dementsprechend noch ein bisschen länger an. Ich für mich persönlich war der zweite okay, aber ich habe es beim wiederholten Schauen gemerkt, boah, ist das ein langer Film, Wahnsinn. Auch hier sind wieder viele Fans der Buchvorlage sehr zufrieden mit dieser Verfilmung gewesen, weil eben so viele Details und so viele Dinge drin steckten. So, das sind auch diese netten kleinen Sachen, zum Beispiel, dass sich die Bilder bewegen und wie lebendige Figuren sozusagen vorweisen, dass so dieser Alltagszauberei, dass das so nahtlos immer mit eingebaut wird in die Bilder, das ist auch die große Stärke dieser dieser Harry Potter Filme, vor allem der frühen, gewesen. Man zeigt also die Faszination für diese magische Welt, die aber gleichzeitig irgendwie was Triviales, was ganz Alltägliches ist. Und das, diese Mischung hinzubekommen, uns als Zuschauende mit an die Hand zu nehmen, so ein bisschen, aber trotzdem in diese Welt reinzuwerfen, das ist schon cool. Und das funktioniert übrigens auch heute noch, mehr als 20 Jahre nach der Premiere. Ja, zur schauspielerischen Leistung der drei Hauptdarstellenden braucht man gar nicht so viel sagen. Diese drei, Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, man merkt, dass die als Kinder sich offensichtlich gut verstehen, sonst hätten sie nicht so viel Spaß am Set, und wie sie wirklich in diese Rollen hineinkriechen und das auch sehr ernst nehmen, vor allem Emma Watson als Hermine ist, also die ist das im Grunde, die spielt diese Figur nicht nur, sie ist es. Und das kann man über fast alle anderen Kinderdarsteller in diesem Film auch sagen. Und auch die Erwachsenen, die hier, wie gesagt, als Lehrer und Professoren auftreten, die finden es, scheinen Spaß zu haben in diesen Kostümrollen. Und wer den größten Spaß im zweiten Film hat, ist Kenneth Branagh, der hier als schnöseliger Gilderoy Lockhart Lehrer sozusagen auftritt. Und für mich damals, wie auch heute übrigens, das Highlight in diesem Film gewesen ist. Die Musik ist unverändert großartig. Es gibt die klassischen Themen für Hogwarts, für Harry Potter. Es gibt erstmals das Tom Riddle-Theme zu hören, welches vor allem in den späteren, ich glaube in den letzten beiden Filmen, extrem prominent und wichtig ist. Und das ist hier auch schon erstens auch wieder als Celeste-Stück, als Glockenspielstück mitzuhören. Und sehr atmosphärisch wie immer an den ruhigeren Stellen und sehr dynamisch an den etwas actiongeladeneren Stellen. Und man fühlt sich immer wieder erinnert an andere Filme, zu denen John Williams die Musik gemacht hat. Das ist ganz klar. Seine Handschrift ist sehr, sehr stark ausgearbeitet und prägt diesen Soundtrack hier auch sehr, sehr stark. Aber ich finde das immer sehr schön. Ich fühle mich immer so ein bisschen, ja, es fühlt sich immer warm an, wenn ich so diesen typischen John Williams Orchester-Sound höre, geht's mir gut. Und euch vielleicht auch. Deswegen höre ich jetzt auf zu quatschen. Wir hören jetzt rein in den Soundtrack zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens aus dem Jahre 2002, komponiert von John Williams.
Thank you.
Und das war's für diese Ausgabe. Wir haben angefangen mit Harry Potter in den ersten beiden Soundtracks, in der ersten Hälfte in den Soundtrack zu Harry Potter und der Stein der Weisen aus dem Jahr 2001 und in der zweiten Hälfte in den Soundtrack zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens aus dem Jahr 2002 reingehört. Beide Soundtracks meisterhaft komponiert von John Williams. Und genauso geht's dann in den nächsten Ausgaben weiter. In der nächsten Ausgabe folgen dann dementsprechend Teil 3 und 4. Und da gibt's dann zumindest personell immer mal wieder kleine Unterschiede zu den ersten beiden Filmen. Dementsprechend wird sich auch die Musik ein bisschen verändern. Ich freue mich sehr drauf, hoffe, ihr habt Spaß und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, ciao.